Talk. Fischers Talk.
Im Fitnessstudio, auf der Wohnungssuche, im Job, beim Einkaufen, im Club. In zahlreichen Alltagssituationen machen Menschen Diskriminierungserfahrungen. Manchmal sind es nur kleine, aber messerscharfe Spitzen, manchmal unüberhörbare Beleidigungen. Im schlimmsten Fall offener Hass und körperliche Gewalt. Menschen erleben Rassismus, Antisemitismus und Demütigung, zum Beispiel aufgrund ihrer Bildungsbiografie, ihrer sozialen und ökonomischen Hintergründe, Religion, Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung. In unterschiedlichen Formaten wird aktuell in dieser Woche in der Awareness Week ein Bewusstsein für soziale Vielfalt geschaffen, aber auch für Benachteiligung und Diskriminierung in der Gesellschaft. Wir von Fischers Bräutigam wollen natürlich auch unseren Teil dazu beitragen und werden euch hier ein paar Einblicke in die Themen der Woche bieten. Zur Einstimmung auf das Thema lesen wir euch gleich ein paar Teile aus dem Buch 1000 Serpentinen Angst vor. Darin beschreibt die Autorin teils autobiografisch ihre Erfahrungen, als schwarze Frau in der DDR aufzuwachsen. Passend dazu haben wir mit Sarah Schumacher gesprochen, die auch diese Erfahrung gemacht hat, und fragen sie, wie sie das erlebt hat. Beginnen werden wir aber mit Yehuna Meftari, einer ausgebildeten Anti-Rassismus-Trainerin und Mitorganisatorin der Awareness Week. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Auszüge aus dem Buch 1000 Serpentinen Angst, geschrieben von Olivia Wenzel, erschienen im Fischer Verlag. Als ich das letzte Mal bei meiner Großmutter zu Besuch war, schaute nach wenigen Minuten unverhofft ein Freund von ihr vorbei, Rudi. Ein älterer Herr, der ihr seit dem Tod meines Großvaters manchmal bei Reparaturen im Haushalt hilft. Als Rudi zur Tür reinkommt, guckt er mich erstaunt an, dann beginnt er zu lachen und prustet in raumgreifendem Thüringisch.
Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich hab dich da vorhin schon rumlatschen sehen, draußen, als ich eingeparkt habe, und da dachte ich mir schon so, aber dass du jetzt die Enkelin von der Rita bist und keine Asylantin, Mensch, da haben wir ja noch mal Schwein gehabt.
Ich glaube, ich warte darauf, dass meine Großmutter versteht, wie es ist, ich zu sein in einer Stadt, in der sie lebt. Was es mich kostet, diesen Ort auszuhalten. Wenn ich ihr von der Schule erzählen würde, die Refugees in Kreuzberg vor einigen Jahren besetzt haben, wenn ich ihr von dem verzweifelten Mann erzählen würde, der auf dem Dach dieser Schule stand und damit drohte, sich in den Tod zu stürzen, sollte die Schule geräumt werden, weil er lieber sterben wollte, als abgeschoben zu werden. Wenn ich meiner Großmutter von dem weißen Polizisten erzählen würde, der auf dem Dach gegenüber stand und erst mit einer Banane, dann mit Handschellen dem Suizidgefährdeten zuwinkte, was sollte sie erwidern? Wenn ich meine Oma Rita fragen würde, ob sie Parallelen sehen könne zwischen dem Hass, der meinem Vater in der DDR entgegenschlug, auch von ihren Freundinnen, auch von ihren Arbeitskollegen, und dem Hass, der mir und meinem Bruder entgegenschlug, von Mitschülerinnen, Eltern und allen, die sich generell für Hitler begeisterten. Wenn ich fragen würde, ob sie Parallelen sehen könne zwischen dem Hass, der heute systematisch schwarzen Menschen in den USA entgegenschlägt und dem Hass, der permanent und weltweit Geflüchteten entgegenschlägt. Was sollte sie sagen? Ja, stimmt. Danke für diese augenöffnenden Überlegungen. Ich bin ab jetzt ein ganz neuer Mensch und Rudis Ansichten haben plötzlich echt nichts mehr mit meinen eigenen superlinken, supernicen Überzeugungen zu tun. Cool. Wie sollte sie reagieren, wenn ich sie fragen würde, ob sie sich vorstellen könnte, dass ich natürlich erstmal nichts mit von weißen Polizisten hingerichteten Afroamerikanern zu tun habe und auch nichts mit Refugees auf irgendeinem Dach in Kreuzberg, dass ich aber am Ende des Tages doch mit diesen Menschen im Alltag mehr teile als mit ihr, meiner Großmutter, nämlich die Tatsache, einem Blick ausgeliefert zu sein, der uns, wenn ich überhaupt von einem uns sprechen kann, als das Gleiche begreift, als das Gleiche markiert, als das Nicht-Weiße, das Andere, als Beleg einer Idee von Hautfarben und Differenz.
Hi, hi Yehuna.
Schön, hi, Robert.
Schön, dass du heute dabei bist. Ich würde dich ganz gut vorstellen mit so ein paar Eckpunkten von dir. Und zwar, du hast ja, korrigiere mich gerne, wenn ich was falsch sage, du Du hast ja englische Literaturwissenschaften studiert mit einem starken Bezug auf postkolonialer Literatur und der Theorie. Und dein aktueller Forschungsfokus ist zu Race, Nation und Gender. Du promovierst an der Uni Konstanz zum Thema Rap und Migration und hast eine Antidiskriminierungsschulung gemacht bei dem bundesweiten Verein für Demokratie.
Genau, der Verein nennt sich Netzwerk Demokratie und Courage. Das ist ein Verein, der viele Schulungen für Antidiskriminierung, Antirassismus, Antisemitismus und verschiedene Formen der Diskriminierung, auch Sexismus ist dabei, an Schulen gibt sozusagen mit Jugendlichen. Genau, da habe ich meine erste Schulung gemacht und auch eine Konzepterarbeitung und bin auch weiterhin dort aktiv. Genau, das ist meine Arbeit in dem Verein.
Klasse. Und mit diesen Erfahrungen, die du in dem Verein gemacht hast, hast du dann auch das Access to Racism Seminar jetzt an der HTWG gemacht?
Genau, richtig. Wir haben ja eine Reihe gehabt. Die erste Veranstaltung habe ich mit einer anderen Trainerin zusammen konzipiert und die zweite Veranstaltung habe ich mit der Theaterpädagogin Anna Herz zusammen geplant und organisiert. Das lief richtig gut, würde ich sagen. Wir haben da unsere beiden Expertisen zusammengebracht. Anna mit ihrem Theaterexpertise und ich mit meinem Antirassismus-Expertise. Wir haben dann verschiedene Methoden benutzt, um quasi den Leuten zu ermöglichen, über Rassismus zu sprechen und sich dem Thema anzunähern.
Klasse, wie seid ihr dann in dem Kurs so allgemein vorgegangen?
Wir haben diesen Kurs haben wir mit einem kleinen Privilegiencheck gestartet, um zu gucken, okay, wo stehen wir in der Gesellschaft, wo stehen vielleicht andere in diesem Kurs in der Gesellschaft und sind dann quasi mit einem kleinen Input weiter fortgefahren, haben uns angeguckt, okay, wie funktioniert Rassismus überhaupt, was ist das eigentlich, wie viele Ebenen gibt es da, wie funktionieren diese Ebenen, wir haben uns Beispiele angeschaut, ich versuche dann immer so ein bisschen noch zu verdeutlichen, wo man denn diesen genauen speziellen Punkt überhaupt sehen kann, den ich dann da anbringe. Genau, das hilft den Studis oder den SchülerInnen auch oft dabei, irgendwie so zu verstehen, wie komplex auch Rassismus ist und also wie schwierig das auch manchmal ist, das in Worte zu fassen. Wir haben dann quasi diesen Workshop am ersten Tag gemacht mit verschiedenen Methoden und haben versucht zu diskutieren. Wir haben uns Filme angeschaut. Wir haben versucht, irgendwie mit den Wörtern, die wir quasi in den Inputs lernen, zu arbeiten und haben dann an den nächsten beiden Terminen quasi mit dem Buch von Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst, gearbeitet. Da haben wir uns verschiedene Textstellen rausgesucht, Anna und ich, und haben mit den Studis die zusammen gelesen und ihnen dann quasi so ein bisschen ein paar Leitfragen an die Hand gegeben, anhand derer sie sich dann orientieren konnten und so ein bisschen lernen konnten, überhaupt über Rassismus zu sprechen.
Gut, dass du das Buch erwähnt hast. Inwieweit ist denn dieses Buch, was ja auch hier in dem Podcast gehört wird, heute noch mit der Situation in Deutschland vergleichbar?
Ich würde sagen, dass der Roman sehr gut repräsentiert, also dass der Roman 1000 Serpentinen Angst sehr gut repräsentiert, wie Alltagsrassismus sich anfühlt und wie oft er leider doch noch irgendwie vorkommt. Sie zeigt auch schön, wie Rassismus quasi Einfluss auf das eigene Sicherheitsgefühl von Betroffenen hat und was das mit einem machen kann. Also sie beschreibt in manchen Passagen sehr gut, wie sich so eine Angst anfühlen kann, dass man sich dann nicht bedroht fühlt oder dass man in einer Situation nicht sagen kann, okay, passiert mir gleich Gewalt oder bilde ich mir das jetzt alles ein aufgrund meiner Erfahrungen. Sie zeigt natürlich sehr gut, wie das ist, so Alltagsrassismen zu erleben, was glaube ich, in dem Punkt auch mega im Mittelpunkt steht, so dass sie will zeigen, wie Alltagsrassismus ist und wie Rassismus sich anfühlt. Was halt in dem Buch vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, ist so das Empowerment durch die eigenen Communities. Also da muss man halt sagen, okay, das Buch, das beschreibt Alltagsrassismen, es ist nicht das Ziel des Buchs, Empowerment durch die eigene Community zu thematisieren. Aber ich würde sagen, dass viele von Rassismus betroffene Menschen immer noch auch positive Momente in ihrem Leben erleben und dass die halt vor allem auch durch die eigene Community und durch Empowerment, durch irgendwie so Zusammenhalt entstehen. Genau, und das fehlt halt ein bisschen in dem Buch, aber das ist ja auch gar nicht Ziel des Romans. So. Genau. Also es repräsentiert die Lage in Deutschland sehr gut, aber es lässt einen kleinen Teil aus, sozusagen.
Habt ihr euch dann auch auf diesen Teil in dem Workshop konzentriert oder wie seid ihr damit umgegangen?
Also wir haben uns tatsächlich sehr viel auf Alltagsrassismen konzentriert. Ich glaube, weil es das vereinfacht, überhaupt so den Bezug zu Rassismus zu finden, als nicht betroffene Person, aber auch als betroffene Person. So, das ist was, was jeder schon irgendwie beobachtet hat, was jede Person irgendwie mal von gehört hat, wenn es nicht selber beobachtet wurde. Und dadurch, dass man das irgendwie vermehrt mitbekommt, ist es, glaube ich, ein guter Anhaltspunkt, um anzufangen, überhaupt erst darüber zu sprechen.
Was waren denn dann so eigentlich deine Erfahrungen, die du so in dem Workshop gemacht hast mit den Studenten?
Also zunächst würde ich sagen, dass viele Leute sehr interessiert wirkten und auch sehr viel Interesse gezeigt haben. Das ist natürlich super für so einen Kurs, weil dann viel Diskussion entstehen kann. Die meisten Leute interessieren sich für Rassismus, seit sie George Floyds Tod mitbekommen haben. Das ist natürlich eine traurige Tatsache, aber es hat dafür gesorgt, dass viele Menschen sich solidarisieren und interessieren. Wir hatten so ein bisschen im Ziel im Kurs, so erstmal Rassismus erkennen zu lernen, was eben durch das Buch vereinfacht wird, und im zweiten Schritt dann über Rassismus reden zu lernen, weil das in unserer Gesellschaft immer noch so ein bisschen ein Tabuthema ist und viele Leute sich gar nicht trauen, solche Dinge anzusprechen, wenn sie sie beobachten oder auch überhaupt erst Fragen zu stellen. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass wir in unserer Gesellschaft noch nicht so fehlerfreundlich sind, dass viele so Zitate oder Aussagen sofort abgestraft werden. Das ist aber nie Ziel in unseren Workshops. Ziel war es für uns zumindest, so einen offenen Raum zu bieten, wo man wirklich auch total vielleicht naive Fragen stellen darf, die aber dann eine ernste Antwort bekommen und die quasi es ermöglichen, weiter über Rassismus nachzudenken. Genau.
Weißt du da vielleicht gerade eine Frage, die da so häufiger gestellt wurde, die jetzt auch in dem Workshop gestellt wurde?
Natürlich gibt es oft so Situationen, wo Leute fragen, wie sie in einer bestimmten Situation denken oder handeln können. Das gibt es natürlich oft. Und dann gibt es auch verschiedene so Leitfäden von zum Beispiel Amnesty International hat einen sehr tollen Leitfaden. Oder aber auch die Amadeo-Antonio-Stiftung, die hat auch eine so einen kleinen Guide sozusagen zu, wie kann ich gegen Rassismus handeln. Meistens sind die aber so ausgelegt, dass man lernt, wie man in einer rassistischen Situation sich mit Betroffenen solidarisieren kann und ihnen quasi aus dieser Situation raushelfen kann. Genau, und das sind zum Teil so Steps wie die betroffene Person ansprechen, ob sie Hilfe benötigt, sich mit der betroffenen Person auseinandersetzen, die angreifende Person quasi stoppen, indem man Nein schreit oder hör auf. Also es klingt ein bisschen banal, aber man muss die Person halt irgendwie irritieren und zeigen, hey, nein, das toleriere ich nicht. Man soll immer irgendwie so beim Sie bleiben, dass die Leute außenrum erkennen, okay, wir kennen uns nicht, wir streiten hier nicht, weil wir Freunde sind und gerade so einen Disput austragen, sondern das ist, weil ich das nicht gut finde, was diese Person gerade gesagt hat und weil ich gerade so ein bisschen Hilfe von der Zivilgesellschaft brauche. Und das sind zum Beispiel so einige Steps, die man sich vornehmen kann. Man kann sich zum Beispiel die Nummern austauschen mit den Betroffenen, dass die bei einer Zeugenaussage einen benachrichtigen können. Und ja, also da gibt es verschiedene so kleine Steps. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man in so einer stressigen Situation dann selber ist und dann tatsächlich was beobachtet, was man nicht okay findet, da den Mut aufzubringen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft da in eine richtige Richtung geht. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute sich jetzt mit Rassismen auseinandersetzen, dass die viel lesen und dass die auch wirklich jetzt daran arbeiten, so Zivilcourage aufzubauen. Genau, und das funktioniert zum Beispiel in vielen Workshops mit so Courage-Theatern, also oder Theater der Unterdrückten. Das konnten wir jetzt dieses Mal leider nicht tun. Wir mussten leider im Zoom verweilen, sozusagen. Das wäre aber sowas, was Anna und ich vielleicht in Semestern ohne digitalen Unterricht noch vorsehen, sozusagen. Mhm. Mhm. Genau.
Gibt es dann aber auch noch was, was du betroffenen Personen direkt empfehlen würdest, als kleine Hilfe?
Das ist auch so eine schwierige Sache irgendwie. Also ich würde Betroffenen immer empfehlen, wenn sie etwas erleben, sich an Antidiskriminierungsstellen zu wenden. Auch wenn es keine Konsequenzen gibt, solche Vorfälle werden dokumentiert. Die können im Einzelnen nichts bewirken, aber in der Masse halt eben schon. Und deswegen ist es wichtig, dass man das irgendwo festhält, sei es durch eine Anzeige, sei es durch die Antidiskriminierungsstellen in der Umgebung. Und was ich Betroffenen aber persönlich empfehlen würde, ist halt versuchen, sich selber irgendwie zu empowern, sei es durch die eigene Community oder durch ganz banal Self-Care, also mal mit Meditationsmusik duschen oder irgendwie sich die Nägel machen oder irgendwie mehr Sport oder irgendwas, was einem selbst halt gut tut, und versuchen, so sich um sich selber zu kümmern.
Sehr schön. Jetzt findet ja aktuell gerade, was ja auch der Anlass für diesen Podcast ist, die Awareness Week statt. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was denn für Programmpunkte in dieser Awareness Week stattfinden werden oder was du auch machst?
Ja, also die Awareness Week ist schon also gerade eins meiner Babys, würde ich sagen. Also ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Uni, der FH und der Stadt Konstanz und der muslimischen Hochschulgruppe sozusagen zusammen einfach ein paar Workshops, Vorträge und Podiumsdiskussionen organisiert. Unter anderem wird Mohammed Amjahid da sein, der ist Autor und Journalist, der sehr viel zu antirassistischen Themen recherchiert und publiziert. Zuletzt kam sein Buch Der weiße Fleck raus. Das ist so eine Anleitung zum antirassistischen Handeln. Sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall wird er da sein. Er wird auch die Week eröffnen sozusagen. Und dann haben wir aber auch andere Gäste, wie zum Beispiel Julia Lai, die ist auch Journalistin, die sich so Themen wie antimuslimischer Rassismus oft anschaut und guckt, wie Muslime und Musliminnen in den Medien repräsentiert werden. Dann haben wir einen Bildungswissenschaftler da, Karim Ferayduni, der wird über Bildungsungerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit sprechen. Aber auch Lana Siri, die leider auf Englisch, also nur für Englischsprechende, einen Vortrag zu islamischen Feminismen hat. Dann haben wir aber auch Vorträge von der Gruppe Offen Für, von der HTWG, zum Beispiel zu Intersektionalität von Mira Schmitz, aber auch zu Mikroaggressionen von Miriam Fries. Also es sind auch viele Studis von der HTWG dabei. Und wir haben auch Workshops organisiert mit Bildungsreferentinnen, zum Beispiel von der Bildungsstätte Anne Frank. Genau, und also wir wollen so ein bisschen dafür sorgen, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, wie Rassismus in Diskriminierung so im Allgemeinen in unserer Gesellschaft bestehen und wie sich Menschen dafür sensibilisieren können und so ein bisschen versuchen können, in ihren eigenen Kreisen antirassistisch, antidiskriminierend zu handeln. Also ich kann nur aufrufen, dahin zu gehen. Ist alles online.
Das wollte ich noch gerade nachfragen. Die Kurse sind wahrscheinlich alle online und wahrscheinlich auch ohne Teilnahme, Anmeldung oder sowas beizutreten.
Also tatsächlich muss man sich anmelden. Das hat einfach einen technischen Grund. Wir müssen die Links rausschicken und da wäre es halt gut, wenn man eine Anmeldeliste hat sozusagen. Das geht über die Webseite der HTWG. Dazu wird auch bald so ein super kurzer Link kommen. Genau. Und dann kann man sich für alle die Veranstaltungen anmelden, die man interessant findet, und dann kriegt man eine E-Mail mit den Einladungslinks sozusagen. Und kann dann beitreten also es wird voraussichtlich auf Zoom stattfinden. Das steht, das steht auf jeden Fall fest.
Dann hätte ich noch mal eine Frage zu dir als Antirassismus-Trainerin. Wie war das denn damals so in der Schulung zu Antidiskriminierung?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Schulung hat stattgefunden so ungefähr 3 Wochen nach dem Vorfall in Hanau. Also nach dem Anschlag in Hanau war ich, glaube ich, wie viele migrantische Menschen und schwarze Menschen in Deutschland, irgendwie ein bisschen so traumatisiert, schockiert. Also es war für mich schwierig zu verstehen, dass ich in meinem Heimatland Deutschland offensichtlich nicht geschützt werde oder nicht schützenswert bin sozusagen. Ich war also ein bisschen so frustriert und wütend. Also ich glaube, das ging sehr vielen Menschen so. Und diese Schulung war so ein bisschen mein Lichtblick. So, ich hatte mich da schon viel früher angemeldet, aber dass es dann halt so direkt danach quasi stattgefunden hat, war für mich so ein bisschen so ein Lichtblick. Ich wusste so, okay, ich gehe da hin, ich bin danach ausgebildet, ich kann danach Antidiskriminierungstrainings geben und das war so für mich so eine Handlungsmöglichkeit. Ich hatte das Gefühl, okay, ich kann was tun und das ist mein Weg dahin. So, ich kann an der Wurzel anfangen sozusagen. Ich kann an Schulen gehen, bei den Jugendlichen, denen kann ich dann quasi beibringen. So, das ist Diskriminierung und so könnt ihr euch verhalten, wenn ihr das beobachtet. Genau, aber die Schulung an sich war auch mega cool. Ich kann das den Leuten, die sich dafür interessieren, mega empfehlen. Es hat richtig Spaß gemacht. Das wird getragen von dem Verein NDC. Da sind wir so eine Woche in so einer Hütte irgendwo in einem Kurdorf gewesen und durften da voll verpflegt einfach nur lernen sozusagen. Und man trifft auf jeden Fall mega coole Menschen, die alle irgendwie so ähnliche Interessen haben, die alle sich engagieren wollen. Und ja, also für mich war das so der Weg in die Selbstermächtigung. So, ich habe gelernt, okay, ich kann jetzt was machen und ich kann aktiv gegen Rassismus und Diskriminierung ankämpfen.
Dann danke ich dir sehr für das sehr interessante Interview.
Und ich danke dir.
Picture this. Zu viele intensive Gefühle, die ich nicht kenne, die mich überrennen. Zu viel von allem. Angst vor dem Einschlafen, obsessive Gedanken vor dem Einschlafen, Herzrasen, Schlaflosigkeit, Grübeln, Angst vor dem Grübeln, Kreislaufprobleme, Angst vor der Angst, immer weniger Schlaf, schließlich Angst vorm Einschlafen, immer mehr Angst. In allen möglichen Situationen, zunehmend auch im Alltag, zunehmend auch vor Menschen. Ihre Gesichter wollen zu mir, während die U-Bahn ruckelt, ihre Fratzen dringen in mich ein, bleiben gleichzeitig vor meinen Augen stehen, auch wenn ich wegschaue oder die Augen schließe. Während ich es erlebe, weiß ich, dass ich es nicht in treffende Worte werde fassen können, und die hässlichen bunten Muster auf den Sitzen können mich nicht halten. Ich rechne die ganze Zeit mit allem, bin alarmbereit, versuche die Gesichter der anderen abzuwehren, schwitze, zu viele Blicke. Nach dem Aussteigen aus der U-Bahn habe ich das Gefühl, sie folgen mir. Alle schwebenden Gesichter der Leute, ihre bösen, abgefuckten Großstadtseelen an meinen Fersen, ihre Augen in meinen Augen, von hinten durch meinen Kopf durch in mich rein, obwohl ich weglaufe. Ich weiß, dass das nicht real sein kann, genau wie die Stimmen, die ich vor und nach dem Einschlafen höre, wenn ich endlich einmal einschlafe. Ich weiß es genau und bin fasziniert davon. Merke, ich könnte noch tiefer reingehen. Eine Tür ist auf. Dahinter könnte ich so denken, wie ich noch nie gedacht habe. Meine Hände zittern. Ich schwitze, beobachte mich, laufe weg vor mir selbst, vorm Einschlafen, vor den anderen. Immer wieder warte ich auf die Stimme, die nicht wie meine klingt, aber doch meine ist. Erschrecke mich vor ihr, beobachte, wie ich auf die Stimme warte, beobachte meine Gedanken von außen. Da ist etwas in mir, denke ich, oder werde ich gedacht, das mich vielleicht denke oder sehe oder beobachte ich, auslöschen könnte. Alles bedroht mich.
Ja,
Ja, hallo Sarah, ich freue mich, dass du heute Teil unseres Podcasts bist und würde jetzt erstmal dir am Anfang die Bühne überlassen und mich freuen, wenn du dich erstmal unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen könntest.
Hallo, es freut mich auch, dass ich da sein kann. Ich bin die Sarah Schumacher. Ich bin in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen, bin also Deutsche, sehe mich als Deutsche. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater kommt aus Angola.
Okay, und wie haben sich deine Eltern so kennengelernt?
Ja, zu DDR-Zeiten gab es ja so verschiedene Austauschprogramme zwischen Ländern, die quasi der DDR wohlgesonnen waren, nenne ich es jetzt mal. Und mein Vater hat in Deutschland einige Jahre studiert, in Leipzig, und meine Mutter auch. Und somit haben sie sich an der Universität kennengelernt und genau, da sind sie sich über den Weg gelaufen.
Okay, ja, spannend. Unsere Hörer und Hörerinnen haben ja jetzt schon einiges über das Buch gehört, über das auch von dem auch der Podcast handelt. Und welche Parallelen siehst du denn so zwischen deinem Leben und dem Leben der Protagonistin?
Und zum einen natürlich, klar, sie ist auch in der DDR groß geworden, das bin ich auch groß geworden. Natürlich jetzt nicht so viele Jahre meines Lebens, weil so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Und als Parallelen, klar, ihr Vater kommt auch aus Angola, das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Dachte mir so, okay, ja klar, es gibt noch einige Leute, denen es irgendwie ähnlich geht wie mir, die einen angolanischen Vater haben, was man so aufs Erste gar nicht merkt. Also war mir gar nicht so aufgefallen, weil ich im Endeffekt in meinem Freundeskreis auch niemanden habe, dessen Vater aus Angola kommt, ehrlich gesagt. Das sind so die Parallelen auf jeden Fall und dass im Endeffekt ja ihre Mutter auch in gewisser Weise alleinerziehend war, weil der Vater ja nicht auch in Deutschland gewohnt hat, sondern auch wieder nach Angola zurück ist. Das war bei meinem Vater ähnlich. Der ist auch nach dem Studium zurückgegangen. Das ist auch so eine Parallele. Und sie hatte auch so ein schönes Bild, fand ich, im Buch, wo sie meinte, dass sie auch so genannt wurde in Angola. Da muss ich sagen, ich wurde nicht so genannt, aber ich fand dieses Bild irgendwie ganz nett, dass sie sagte, sie wird als Kokosnuss bezeichnet, also dass sie außen quasi so eine schwarze Haut hat, aber der Kern ist weiß, also total deutsch im Endeffekt auch, deutsch, weiß-deutsch, ja, wenn man es so will. Und das sehe ich ähnlich. Also ich habe ja auch noch angolanische Geschwister und die sagen auch jedes Mal, du bist komplett deutsch. Und das würde ich auch unterschreiben, also diesen Zusammenhang, diese Ähnlichkeit im Endeffekt, ja, die man da hat.
Also glaubst du, dass du so vom Gefühl her schon ähnlich zu ihr dann bist, einfach aufgrund eurer ähnlichen Geschichte?
Ja, so ein paar Gedanken, wie gesagt, konnte ich auch teilen auf jeden Fall, aber im Endeffekt dieses ganze Extreme und dieses, was ich auch ziemlich als krass manchmal auch empfunden habe, wie sie vieles erlebt hat und was sie auch für Schicksale hatte, die sie beschreibt in dem Buch, wo man ja auch davon ausgeht, dass viele davon autobiografisch sind, würde ich jetzt meinen. Also das Extreme kann ich nicht unterschreiben, wo ich auch in Teilen natürlich froh bin, dass es bei mir nicht so extrem abgelaufen ist. Aber klar, so ein paar Gedankensprünge hat man sich auch gemacht und dass man sich auch mit dem Thema an sich, Rassismus natürlich auseinandersetzt und auch ein paar so kleinere Parallelen, aber ich muss sagen, dass es zum Glück nicht so krass abgelaufen ist, wie es in dem
Also
Buch
von den
geschildert wird,
Erfahrungen
von den
eher
Erfahrungen
dann
her.
besser.
Ja, auf jeden Fall,
Okay.
ja.
Und was glaubst du, woher diese Unterschiede dann kommen?
Zum einen würde ich vielleicht auch meinen, wo man aufgewachsen ist, weil sie kommt ja aus einem Dorf, hat sie auch so beschrieben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen, also in Chemnitz, wobei man natürlich auch sagen muss, wie gesagt, mir fällt niemand ein, der irgendwie ähnliche Eltern hat wie ich, in meinem chemnitzerischen Umfeld, und auch in der Schule, wo ich war, gab es eigentlich niemanden mit dem Hintergrund, mit dem familiären. Aber trotzdem denke ich, dass die Großstadt da nochmal anders reagiert als so eine Kleinstadt, weil in der Kleinstadt, auch in vielen anderen Dingen, denke ich, ist eine Kleinstadt dann nochmal was anderes als eine Großstadt. Das mag zum einen sein und zum anderen denke ich aber auch, dass es auch mit der Einstellung der Mutter aus meiner Sicht zu tun hat. Also, weil meine Mutter war komplett offen mit dem Thema. Sie hat immer gesagt, okay, du bist was Besonderes, niemand ist so wie du und das ist das Besondere in deinem Leben und ich glaube, sie ist da immer mit einer sehr positiven Einstellung rangegangen und dass ich denke, dass ich dadurch natürlich auch wesentlich positiver damit umgegangen bin, auch wenn natürlich ab und zu mal ein paar negative Erfahrungen man auf jeden Fall gemacht hat, aber ich habe die anders verarbeitet aus meiner Sicht, ja. Das könnte damit zusammenhängen.
Du hattest dann so einen Halt ein bisschen von deiner Mutter.
Ja, würde ich schon sagen. auch ja, okay, von der Familie allgemein und auch durch die Freunde. Natürlich, klar, im Kindergarten gibt es immer Situationen, wo man mal gehänselt wird, aber da muss man, glaube ich, keine andere Hautfarbe haben. Das hat man schon, wenn man irgendwie den vermeintlich falschen Namen irgendwie hat. Deswegen, ich glaube, die Erfahrung macht jedes Kind im Kindergarten. Ja. Und aber in der Schule, würde ich auch sagen, hatte ich einfach einen guten Freundeskreis, der ihn da auch irgendwie unterstützt hat und wo man wusste, okay, da kann man hingehen, wenn jetzt irgendwie doch mal eine komische Situation auf einen zukommt. Ja.
Mhm, das ist schön. Ich fand jetzt auch das Stadt-Land-Thema ganz spannend, was du angesprochen hast. Also würdest du dann sagen, man kann gar nicht so verallgemeinern, wie jetzt Rassismus sich speziell in der DDR gezeigt hat? Also meinst du, man müsste da wirklich diesen Unterschied Stadt-Land ziehen?
Würde ich gegebenenfalls schon irgendwie sagen, weil ich glaube auch in der Stadt ist auch mehrere, ja, wesentlich mehr Möglichkeiten vielleicht auch für die Leute gibt, sich ja, erstens zu informieren, zweitens auch mit viel mehr Leuten in Verbindung zu treten. Also ich mag jetzt das Land da jetzt gar nicht irgendwie negativ darstellen, aber ich glaube, dass man in der Stadt nochmal ganz andere Möglichkeiten hat und dass aber natürlich auch manchmal natürlich dadurch auch mehr Probleme entstehen können, muss man natürlich auch sagen, ja. Aber aus meiner Sicht, ja, würde ich das Thema da auch mit ja, diskutieren wollen, wenn man darüber spricht, okay, wie hat sich das gezeigt in der DDR? Wobei darüber muss ich auch, habe ich echt überlegt, kann ich wirklich wenig sagen, weil ich, ja, ich war irgendwie viel zu klein, als es die DDR dann nicht mehr gab. Deswegen kann ich da das gar keinen großen Schluss ziehen, zu sagen, okay, so hat sich Rassismus in der DDR gezeigt. Also das würde ich jetzt nicht auf meine Fahnen schreiben wollen, darüber irgendwie zu debattieren, ja, ehrlich gesagt.
Und konntest du aber so eine Entwicklung ausmachen mit den Jahren, wo du dann älter wurdest, dass sich das Thema Rassismus in der Gesellschaft gewandelt hat? Oder die Einstellung von den Leuten vielleicht?
Ja, wobei, also ich bin ja auch weggezogen aus Chemnitz, also ich wohne jetzt auch nicht mehr in ehemaligem Ostdeutschland, muss ich sagen. Und aber klar, man hat natürlich Kontakt und fährt auch immer wieder hin. Aber an sich würde ich schon sagen, dass es ein bisschen geändert hat, weil, also zum einen glaube ich, hat sich insofern geändert, früher, als ich noch in die Schule gegangen bin und in Chemnitz gewohnt habe, da hat man den Leuten quasi an der Nasenspitze angesehen, wenn sie irgendwie rechter Gesinnung waren. Also da gab es noch die typischen Nazis, die kurzgeschorene Haare hatten und Springerstiefel. Und jetzt sozusagen sieht man es den Leuten nicht mehr an. Also da finde ich, kann man manchmal den Leuten, also kann man nicht sehen, okay, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, oder muss ich aufpassen, ob ich jetzt in die Gegend gehe oder nicht gehe. Also ich finde, das hat sich in der Form so ein bisschen verschoben, dass dieses Thema viel breit gefächerter ist und auch irgendwo im bayerischen Hinterland quasi ziemlich viele vertreten sind, die da eine, ja, diskussionswürdige Meinung vertreten, muss ich sagen. Und somit hat sich das ein bisschen verschoben. Also es gibt nicht nur die eine Gruppe, die irgendwie NPD-Anhänger sind und wo ich weiß, okay, da sage ich lieber nichts, wenn ich die auf der Straße sehe, sondern es ist so ein bisschen mehr in die Gesellschaft reingekommen, dieses Thema. Ja? Und dass auch der, ja, der vermeintliche oder der normale, in Anführungsstrichen, Mittelständler trotzdem irgendwie auch sehr rassistische Äußerungen tätigen kann, aber von sich behauptet, er ist gar kein Rassist sozusagen. Weil der typische Nazi, in Anführungsstrichen, der ist ja offenkundig dessen, dass er irgendwie rassistisch denkt und handelt. Und der Normalbürger, in Anführungsstrichen, kann das trotzdem äußern, aber behauptet von sich, er wäre gar kein Rassist. Also deswegen denke ich, hat sich schon verschoben. Ob das jetzt was mit der DDR groß zu tun hat oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, das ist was Gesamtgesellschaftliches einfach, ja.
Also ist es dann wirklich mehr dieses Thema Alltagsrassismus, dass das so oft auch ganz unterschwellig mitkommt. Mhm.
Genau, okay. Diese Unterschwelligkeit, ja.
Ja, krass. Und gab es dann auch schon mal den Fall, dass du persönlich Erfahrung gemacht hast mit Rassismus oder gerade auch mit diesem Alltagsrassismus, der dann von diesen, wie du sie nennst, vermeintlichen Normalbürgern kommt?
Ich hatte überlegt, der Normalbürger. Ich hatte nur in der Kindheit hatte ich ein Beispiel, das weiß ich noch. Aber das war, glaube ich, eben kein Normalbürger. Das war schon ein vermeintlicher, wirklicher rechter Gesinnungsmensch, nenne ich es jetzt mal. Wobei irgendwie da war ich, weiß ich nicht, 12, 13, bin Bus gefahren und dann sind halt irgendwie diese merkwürdigen Personen zugestiegen und haben mich dann einfach im Bus beschimpft und irgendwie angespuckt. Aber das war jetzt kein vermeintlicher normaler Bürger. Deswegen würde ich das in die Kategorie gar nicht reinsetzen. Aber es gibt so Beispiele. Zum einen kommt man irgendwie im bayerischen Hinterland in irgendwie eine Gaststätte rein mit bayerischen Freunden und der Stammtisch dreht sich um und guckt, wer zur Tür reinkommt und sieht mich und verstummt, wo ich mir auch denke, ja, was ist denn jetzt los? Also es kann doch nicht sein, dass ihr noch nie jemanden gesehen habt, der irgendwie ein bisschen eine dunklere Hautfarbe hat oder ein paar Locken auf dem Kopf. Also so Geschichten, was auch so ein bisschen unterschwellig ist, wo man dann auch denkt, ja, okay, ihr könnt euch gerne weiter unterhalten und ihr könnt sogar mit mir bayerisch reden, wenn ihr wollt. Ich verstehe euch auch so. Und oder dass er irgendwie auch im Restaurant dann die englische Speisekarte in die Hand gedrückt wird und dann so sagt, ihr könnt mir auch gerne die deutsche geben, die verstehe ich auch. Ja. So Geschichten natürlich, wo man auch sagt, okay, muss nicht böse gemeint sein, aber hinterlässt schon einen komischen Nachgeschmack. Und dann halt so Geschichten, dass, klar, da bin ich jetzt nicht persönlich angegriffen, aber man kann sich dadurch angegriffen fühlen aus meiner Sicht, wenn auf der Speisekarte ein Nachtisch für Kinder angeboten wird, der sich More and More nennt, also More wie More geschrieben und More wie Mehr geschrieben, was dann halt ein Vanilleeis mit Schokoladensoße ist, wo ich mir denke, ja, das kann ich auch durchaus anders bezeichnen. Klar, da bin ich jetzt nicht persönlich gemeint, aber trotzdem ist die Speisekarte für jeden zugänglich und da denkt man sich so, es mag vielleicht ein netter Werbegag sein, aber der muss nicht auf Kosten anderer gemacht werden, aus meiner Sicht, ja.
Ja, total. Hast du dir dann in so Situationen gewünscht, dass jemand für dich einsteht oder ist vielleicht sogar jemand für dich eingestanden?
Ja, bei der Speisekartengeschichte waren wir mit Freunden essen und wir haben wirklich diskutiert, was wir machen aber irgendwie, wir haben dann vor Ort nichts gemacht. Also eigentlich hätten wir hingehen können und klar, der Kellner kann nichts dafür, aber man kann ja gucken, ob man irgendwie jemanden bekommt, der dafür zuständig ist. Aber es hat mich dann irgendwie nicht losgelassen, dieses Thema. Und ich habe dann auch hingeschrieben noch danach, als wir irgendwie schon abgereist waren. Aber ich habe leider keine Antwort bekommen. Also wo ich mir auch denke, dann gibt man sich schon Mühe und reagiert darauf. Wobei ich wollte immer noch mal schauen, ob es immer noch online ist, diese Speisekarte. Vielleicht haben sie es ja sogar, ohne was zu sagen, aus dem Internet entfernt. Mhm. Das kann natürlich sein, ja. Aber nee, wir haben diskutiert drüber und haben auch diesen Nachtisch tatsächlich, das kann man vielleicht auch noch sagen, den haben wir auch bestellt. Und wir haben ihn aber nicht mit dem Titel bestellt, sondern wir haben gesagt, wir hätten gern 4 Schokoladen als mit Soße, ja, um zumindest so ein bisschen dann auch von unserer Seite unterschwellig darauf hinzuweisen, dass der Name vielleicht nicht so ganz angebracht war. Ja,
ja. Fällt dir das dann auch schwer, dann da was zu sagen?
Ja, ich denke mir halt immer, will ich jetzt eine Grundsatzdiskussion anfangen mit jemandem, der eigentlich dafür nichts kann? Also da konnte ja der Kellner wirklich nichts dafür. Ist was anderes, wenn dann jetzt irgendwie im Gespräch jemand mit Worten entgegentritt, die man unbedingt nicht mehr hören möchte, dann kann man sich schon überlegen. Aber in der Situation dachte ich mir, okay, es macht eigentlich jetzt keinen Sinn, da eine Grundsatzdiskussion anzufangen. Und ja, und meist denke ich mir, überlege ich halt lieber nochmal und werde dann später vielleicht in eine Diskussion eintreten. Und ja, und manchmal bin ich aber auch dem Ganzen leid. Ich weiß, sollte man vielleicht nicht, sondern man sollte vielleicht schon immer was sagen, aber manchmal denke ich mir, ach, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, da jetzt das große Fass aufzumachen und zu diskutieren, sondern ich sage einfach, komm, sag's doch so und fang da nicht irgendwie eine große Diskussion an. Das muss ich schon sagen, ja.
Ja, aber ist ja auf jeden Fall verständlich. Gab es jetzt auch, also ich weiß nicht, bei der Geschichte, als du als Kind in den Bus eingestiegen bist, das klingt für mich jetzt halt auch so nach einer wirklich krassen Erfahrung. Hat die dich dann auch so geprägt? Hat die vielleicht auch irgendwelche Gefühle in dir ausgelöst, die du jetzt mitgenommen hast?
Ja, also in der Situation war ich schon natürlich sauer und dachte mir so, was soll das? Aber in dem Moment habe ich natürlich auch nichts gesagt, weil ich wollte nicht, dass da noch mehr passiert, als es schon passiert war, weil man weiß ja nie, zu was da wer noch fähig ist. Aber ich habe schon drüber nachgedacht, so, ja, warum muss das jetzt passieren? Und ich kann doch gar nichts dafür, ich habe ja nichts gemacht oder so. Das hat mich schon irgendwie zum Nachdenken natürlich bewegt und es hat vielleicht auch das in mir gemacht, dass ich natürlich Leuten, denen ich halt angesehen habe früher, dass sie vermeintlich rechter Gesinnung sind, natürlich aus dem Weg gegangen bin. Also Straßenseite wechseln oder auch gewusst, okay, in dem Bereich, in dem Gebiet treffen sie sich, dann gehe ich natürlich da nicht hin. Und so Geschichten. Also dass man da schon geschaut hat, okay, wo kann ich mich aufhalten und wo nicht. Also es gab bei uns auch eine Disco, da wusste man, okay, da brauche ich gar nicht hingehen, da komme ich sowieso nicht rein und da will ich auch gar nicht reingehen, weil sich da Leute aufhalten, mit denen ich auch nichts zu tun haben will. Also vielleicht hat es dahingehend einen ein bisschen geprägt, ja. Und ein bisschen zum Nachdenken angeregt, so ja, warum passiert das überhaupt, ja.
Okay. Also würdest du auch sagen, dass du aufgrund deiner Hautfarbe schon mal wirklich Angst empfunden hast?
Also da als Kind weiß ich gar nicht, ob es eher Angst war, ich glaube schon ein bisschen Angst, weil ich war auch allein, also ich persönlich war allein, ich hatte jetzt niemanden dabei im Bus, das schon, aber es war, weil die Busfahrt natürlich kurzfristig war, auch kurzer Dauer, und zum Glück auch da in der Kindheit wirklich auch nur einmal, und dann hatte ich es noch einmal, da war ich ein bisschen älter, und da bin ich auch, ja, ich bin gerade, glaube ich, frisch in Chemnitz wieder angekommen, weil ich am Wochenende zu Besuch war und hatte jetzt auch nicht verfolgt, wo jetzt irgendwer sich irgendwie trifft, dass es irgendwelche Kundgebungen gibt. Also ich wusste nicht quasi, dass es an diesem einen Bahnhof, wo ich vorbeilaufe, irgendwie anscheinend ein Nazi-Aufmarsch geplant war. Und ich bin halt da normal vorbei und dachte mir, läuft's halt in die Stadt und drehe mich nur so um und denke mir so, oje, da stehen 50, ja, wir haben sie immer Klatzen genannt, ich weiß nicht, ob das so politisch korrekt ist, 50 Nazis, die auch gerade alle in meine Richtung gucken und bestimmt genauso überrascht waren wie ich, weil ich nicht wusste, dass sie da stehen, und sie haben auch gedacht, so, warum läuft sie jetzt da lang? Und ich dachte mir, okay, ich drehe mich um und laufe ganz normal weiter, nicht rennen und überhaupt nichts, weil ich dachte mir, so wenig wie möglich Aufmerksamkeit hervorrufen, und da hatte ich auch kurzfristig echt Angst, da dachte ich mir so, oh mein Gott, was mache ich jetzt, wenn die hinter mir herrennen und wirklich hinter mir herkommen, aber zum Glück, glaube ich, waren sie einfach auch so überrascht, wie ich überrascht war, und es ist nichts passiert, also da hatte ich wirklich nochmal Schwein und auch wirklich nur kurzfristig Angst, aber da hatte ich schon gedacht so, das ist jetzt wirklich der falsche Ort, um sich aufzuhalten, ja. Muss man schon sagen. Aber da hören auch zum Glück die Erlebnisse auf, muss ich sagen, in denen ich wirklich Angst hatte. Also sonst bin ich da auch sehr behütet irgendwie aufgewachsen, behütet groß geworden und jetzt auch ja, immer gut durchs Leben gekommen.
Mhm. Also ist generell für dich heute auch positiv. Hast du das Gefühl, dass die Leute offener sind und dich halt auch als Person ganz normal, sag ich mal, aufnehmen?
Das auf jeden Fall, ja. Also ich muss auch sagen, hier, ich wohne jetzt im Rhein-Main-Gebiet, da ist es ja sowieso sehr bunt gemischt und Multikulti, und deswegen, da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, so, oh mein Gott, bin ich jetzt am falschen Ort zur falschen Zeit. Klar gibt es natürlich immer, wo man als Frau irgendwie im Finstern jetzt an manchen Orten nicht langlaufen sollte, aber es hängt jetzt nicht von der Hautfarbe ab, ne? Aber nee, da muss ich sagen, es ist komplett ja, alles sehr freundlich und ja, ohne Zwischenfälle und normal, nenne ich es jetzt mal, ja. Und ich muss aber auch sagen, ich denke auch nicht jeden Tag über meine Hautfarbe nach, ne? Also das ist auch sowas, ich weiß nicht, ob man das irgendwann vergisst oder einfach als normal ansieht, oder, also ich denke nicht jedes Mal drüber nach, so, oh, ich sehe jetzt ein bisschen anders aus und manche Leute könnten damit irgendwas in Verbindung bringen oder so. Das kommt erst, wenn wirklich eine komische Reaktion kommen sollte, aber ansonsten denke ich da nicht drüber nach, ja.
Das klingt auf jeden Fall gut. Und gibt mir jetzt auch ein gutes Gefühl, so. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick zu geben, uns zu zeigen, wie dein Leben ist, auch einen sehr persönlichen Blick zu geben. Und ja, vielen Dank.
Danke fürs Gespräch, danke, dass ich da sein durfte.
Picture this. Wie ich mal mit Kim einen gebrauchten, per Kleinanzeige inserierten Schrank in Köpenick kaufen wollte. Ein Mann öffnete die Tür und ist irritiert, verweigert es, mir zur Begrüßung die Hand zu geben, Sie bleibt sinnlos im Raum zwischen uns stehen. Er stammelt, der Schrank sei jetzt doch nicht mehr zu verkaufen. Im Hintergrund in seinem Wohnzimmer hängt eine Reichskriegsflagge.
Ja, Carina und Robert, wie fandet ihr jetzt eure Interviews? Gibt es schon ein Fazit, das ihr so direkt danach ziehen könnt, wollt? Vielleicht auch in puncto, wie sprechen wir als weiße Privilegierte, das sind wir alle drei, über das Thema Rassismus? Wie können wir darüber sprechen?
So ein Fazit für mich zu schließen, finde ich ziemlich schwierig. Ich fand allerdings sehr spannend, was alles mit reingezählt hat. Und was vor allem Iona alles in der Awareness Week behandeln will. Wie viele Aspekte es da auch gibt und dass es da nicht einfach mit ein paar Workshops und ein paar Do and Don'ts getan ist, sondern die Situationen an sich und die Fälle immer genau betrachtet werden müssen. Und ist, glaube ich, auch das Thema so interessant macht, dass es nicht so pauschal, ja, dass man einfach nicht pauschal 10 Regeln befolgen kann, und dann ist man nicht mehr rassistisch, sondern wenn man kein eigenes Gespür dafür entwickelt, was ja im Alltag in der Regel auch nicht passiert, weil es läuft ja niemand 24/7 neben dir und weist dich die ganze Zeit darauf hin, auch wenn du unbeabsichtigt rassistisch bist, sondern man muss sich bewusst damit befassen, um ein Gespür dafür entwickeln.
Und Carina, wie ist es bei dir? Die du jetzt das Buch in Teilen kennst und in Teilen ein bisschen die Lebensperspektive von Sarah, die gerade zu Gast war. Gibt es da im Moment schon Fragen, die du dir stellst?
Ja, ich werde da das Thema Pauschalität aufgreifen. Das finde ich eigentlich total spannend, dass es trotz der gleichen Hintergrundgeschichte so unterschiedliche Ausgänge oder Erlebnisse oder Erfahrungen geben kann. Und das zeigt mir eigentlich, dass es ganz viel auf das Umfeld eben ankommt und dass jeder von uns auch einen Teil dazu beitragen kann und Leuten eben ein gutes Gefühl mitgeben kann, damit sie dann eben positive Erfahrungen machen können.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns als MitgestalterInnen begreifen, die Einfluss nehmen auf unser Umfeld, dass man sich das einfach nochmal bewusst macht. Zu sagen, wenn ich einem Menschen zuhöre, das geht jetzt eigentlich auch nicht nur um das Thema Alltagsrassismus, das sollten wir natürlich generell tun, denn jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Erlebnissen und wir verstehen das nicht immer 100%ig, aber wir können zeigen, dass wir zuhören, dass wir verstehen wollen. Und dieser Gestus, glaube ich, kann ganz viel wert sein, es uns gegenseitig leichter zu machen, erträglicher zu machen, das Leben, wenn es mal schwer ist. Das heißt ja nicht, dass es immer schlecht ist, das Leben, ja. Aber ja, dass wir anfangen, uns mehr zuzuhören und uns das auch trauen, zu sagen, okay, wir hören nur zu. Und das ist natürlich jetzt mit dem Thema Alltagsrassismus auch momentan auch in unserer Gesellschaft schwierig, ne, weil wir gerade alle anfangen, sehr laut zu schreien, wenn irgendwas passiert, wie es Jehona auch vorhin schon gesagt hat, fand ich ganz wichtig, dass es nicht so den Raum für Fehler gibt. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir in diesem Podcast und auch in dem Seminar diesen Raum ein bisschen geschafft haben zu kreieren für uns jetzt mal in unserem Kontext der Hochschule, dass man auch Fragen stellen kann und wie Jonas es auch schon gesagt hat, dass man dann auch eine ernste Antwort kriegt, selbst wenn die vielleicht noch nicht präzise war, diese Frage. Ja, und das ist natürlich eine Verwirrung im Moment. Wir trauen uns vielleicht, Dinge nicht zu sagen, anzusprechen, weil wir Angst haben, was Falsches zu sagen. Wir kommen ins Zögern. Das ist natürlich immer blöd, ja, wenn man in so eine Verunsicherung kommt. Aber es ist auch normal, wenn man seine Fühler, sag ich mal, ein bisschen mehr ausstreckt und erstmal auf unbekanntes Terrain sich begibt. Das heißt, ich finde es toll, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken und uns trauen, im Gespräch zu sein. Weil ich denke, das Gespräch ist das Allerwichtigste, was wir haben können. Und das sollten wir aufrechterhalten. Und deswegen danke ich euch beiden auch, Carina und Robert, dass ihr euch auf dieses diffizile Thema eben auch eingelassen habt, auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, freue mich jetzt auf die Awareness Week, oder? Wir melden uns an.
Ich glaube, das kann man auch so im Allgemeinen mitnehmen, dass es das, die Basis oder das Allerwichtigste ist. Miteinander ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, was es für jeden Einzelnen auch bedeutet und wie man gesamtgesellschaftlich damit umgehen muss und soll. Für alle Zuhörer wollen wir noch darauf hinweisen, dass die Awareness Week vom 17. bis zum 24. an der 22. an der HTWG ist und man sich da für verschiedene Workshops und Vorträge anmelden kann. Alle Infos dazu findet ihr aber auch auf der Homepage der HTWG und es gibt auch noch eine eigene Awareness Week Internetseite, auf der nochmal alles nachgeschaut werden kann. Alle Vorträge finden natürlich online in digitalen Meetings statt. Dann bleibt uns nur sagen, danke das für euer Interesse. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Und ja, ich danke dir, Carina. Ich danke dir, Anna.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.